92,4.
Hallo Herrschaften, habe ich die Ehre. Hier ist der Charme Manfred, der Schiedl von der Wiesn. Und ich begrüße euch sehr herzlich zu diesem Volksfest, weil es ist uferlos, genauso wie bei euch am Radio.
Und auf geht's beim Schichtl, bei Queer Uferlos. Wer den Spruch noch nicht kennt, auf geht's beim Schichtl, köpft wird heut. War die Werbung auf dem Oktoberfest bei der Bude, wo man reingehen konnte über die Kasse und dann in einem Zelt landete und da drin gab's Vorführungen, wie geköpft wird. Man konnte sich auch köpfen lassen. Also es war durchaus unterhaltsam und so verschiedene andere Raritäten, wie halt ganz früh auf der Wiesn auch gewesen sind. Ja, auf geht's beim Schichtl, heute mit Markus Appel zu Gast. Wir erklären euch, was der LSVD ist, was das Queere Netzwerk Bayern wird und so weiter. Aber zuerst mache ich noch einen persönlichen Opener. Vielleicht habt ihr es heute schon in den Nachrichten gehört, hier auf Radio Lora, dass Radio Dreieckland von der Polizei durchsucht wurde, Laptops und PCs beschlagnahmt und Handys und so weiter und auch Hausdurchsuchungen, weil auf der Homepage von Radio Dreieckland ein Hinweis, ein Link auf in den Media von unten war. Und das ist ein absoluter Eingriff in das Presserecht. Wir hätten ja als Redaktionen auch ein Geheimnis und wir hätten auch das Recht, alternativ zu unseren sonstigen Großmedien zu berichten. Und ich hoffe, dass sich viele, die noch irgendwo in Medien unterwegs sind, zwischen dem alten Twitter oder den neuen Mastodons, sich da nochmal kundig machen. Dreieckland schreibt man als Link natürlich mit Y, wer das nicht mehr weiß. Das Dreieckland war das widerständige Land gegen Atomkraftwerke der ersten Phase, als die Polizei noch in langen Mänteln rumlief in den frühen 70er Jahren, glaube ich. Ja, und da ging ein Widerstand los, nahe Freiburg, nahe Frankreich, da unten. Was sie nicht geschafft haben, ist natürlich die Schweiz, wo die Atomkraftwerke direkt am Rhein stehen. Immer noch. Ja, so viel zu den alten Widerstandsformen. Wir gehen zu den neuen Widerstandsformen oder Durchsetzungsformen. Wir haben es ja nicht mehr so nötig zu kämpfen, Markus, oder? Wie siehst du das? Müssen wir LGBT und sonstige, wie du es immer sagen willst, queere Menschen kämpfen? Denn wir sind ja sogar im NS-Doku-Zentrum angekommen. Die Ausstellung von 1900 bis 1950 geht so ein bisschen in das Dunkelfeld, heißt es bei den Soziologen. Das, was unsichtbar bleibt an Schwulen, an Lesben, an Bisexuellen, an sonstigen queeren Menschen, müssen wir kämpfen.
Absolut. Und erstmal möchte ich mich bedanken für die Möglichkeit, heute bei euch zu sein im Studio. Herzlich willkommen in unserer gemeinsamen Sendung heute Abend. Ich freue mich sehr, heute auch als Vertreter meines Verbandes hier zu sein, denn wir als Lesben- und Schwulenverband in Bayern, aber auch bundesweit, sind natürlich immer auf der Seite von queeren Menschen, egal in welchen Lebenssituationen sie gerade sind. Und wenn wir uns anschauen, wie die aktuelle rechtliche Lage in Deutschland ist, dann gibt es noch einige Baustellen beim Abstammungsrecht, was aber auch zum Beispiel das fehlende Selbstbestimmungsgesetz angeht. Da gibt es sehr, sehr viele Lücken und gleichzeitig ist natürlich auch die Lebensrealität von queeren Menschen nicht nur an die juristische Lage in Deutschland oder auch Europa geknüpft, sondern natürlich auch an die Lebensrealität, die sie auf der Straße täglich wahrnehmen. Dementsprechend ist es wichtig, beide Realitäten sichtbar zu machen, die juristische, aber eben auch die alltägliche. Und in der alltäglichen Realität von queeren Menschen gibt es nach wie vor unglaublich viel Diskriminierung, unglaublich viel Gewalt. Und natürlich lohnt es sich, dafür zu kämpfen, für eine Welt zu kämpfen, in der der Alltag von queeren Menschen eben nicht mehr genau davon geprägt ist.
Ich bin bei dem Wort Selbstbestimmungsrecht gerade noch hängen geblieben. Erklärst du das unseren Hörern mal noch?
Nach wie vor gilt ein sehr diskriminierendes Gesetz bundesweit. Das ist das sogenannte Transsexuellengesetz, das TSG. Dieses Gesetz ist in der Weimarer Republik auf den Weg gekommen und über die Zeit des Nationalsozialismus verschärft worden. Dieses Gesetz gilt offiziell bis heute noch. Es ist aber mittlerweile ein juristischer Haufen an Lücken. Es ist kaum noch umsetzbar, es ist kaum noch durchsetzbar und geht eben auch ganz klar an der Lebensrealität von queeren Menschen, von transsexuellen Menschen, von transgeschlechtlichen Menschen vorbei. Dieses Gesetz hat unter anderem dazu beigetragen, dass bis noch vor relativ kurzer Zeit sich Transpersonen sterilisieren lassen mussten, beispielsweise, wenn sie verheiratet waren oder heiraten wollten. Wenn sie dementsprechend verheiratet waren und ihre Transgeschlechtlichkeit ausleben wollten, beziehungsweise ihrer wahren Identität auch Ausdruck verleihen wollten, juristisch und auch körperlich, mussten sie zum Teil ihre Ehen auflösen. Und dieses Gesetz ist mittlerweile überholt, aber das Selbstbestimmungsgesetz, das aktuell in Arbeit ist, soll genau diese Lücken schließen. Es soll für transgeschlechtliche Menschen, aber alle Menschen, insbesondere die nicht in der binären Art verhaftet sind, wie wir Geschlecht wahrnehmen, soll es ihnen erleichtern, ihr Leben zu leben. Und es soll ihnen erleichtern, ihr Leben zu leben, sich selbst auszudrücken, ohne dass der Staat sie bevormundet, ohne dass der Staat ihnen vorschreibt, ob ihre Geschlechtsidentität wahrhaftig ist oder nicht.
In den 80er Jahren gab es ja schon mal so, oder 70er noch, gab es eine Gesetzesänderung, die wurde ohne Öffentlichkeit durchgezogen mit ein paar Fachleuten. Wann rechnest du mit einer Verabschiedung oder wann sind unsere Koalitions-Tralala soweit?
Mein Verband, aber auch ganz viele Fachverbände, zum Beispiel der Bundesverband Trans oder auch die DGTI, wir haben einen ziemlich genauen Blick auf den aktuellen Gesetzgebungsprozess. Und was uns sehr besorgt, ist tatsächlich, dass der Gesetzgebungsprozess eigentlich angekündigt war für Mitte des Jahres, was den Abschluss angeht, die Verabschiedung im Bundestag. Aktuell ist aber die Entwicklung so, dass der zuständige Justizminister Marco Buschmann sich in den vergangenen Wochen auf einen relativ abwegiges Gleis begeben hat, indem er sehr vielen Argumenten gerade von transfeindlichen GegnerInnen dieses Gesetzes auf den Leim gegangen ist und zum Beispiel öffentlich darüber sinniert hat, ob das Selbstbestimmungsgesetz, so wie es aktuell im Entwurf war, doch nicht vielleicht doch dazu beitragen könnte, Schutzräume von Frauen zum Beispiel in Saunen zu gefährden. Und wenn man sich anschaut, was die Lebensrealität von vielen Frauen angeht, aber auch was die Lebensrealität von vielen Transpersonen angeht, dann geht diese Überlegung komplett an der Realität vorbei und ist ein Scheinargument, wenn es darum geht, eigentlich die Geschlechtsidentität und die Freiheit und die Selbstbestimmung von Menschen zu ermöglichen, was die Initiative dieses Gesetzes, des Selbstbestimmungsgesetzes eigentlich ausmacht.
Sind es die alten Feministinnen oder sind es alte reaktionäre klerikale Kreise?
Es ist sehr unterschiedlich. Wir haben eine Mischung aus rechten Kreisen, rechtsextremistischen Kreisen. Wir haben eine Mischung aus antifeministischen Kreisen, die unter anderem aber unter einem feministischen Deckmantel argumentieren. Wir haben Menschen, die ganz eindeutig grundsätzlich ein Problem haben mit Menschen, die nicht cisgeschlechtlich sind. Das heißt, das Verhältnis der GegnerInnen ist nicht ganz klar. Es gibt Mischungen, aber eines ist klar, sie wollen nicht, dass Transpersonen in Deutschland oder sonst wo frei und selbstbestimmt leben können. Und das ist etwas, wofür sich mein Verband und wofür ich mich einsetze und zum Glück sehr, sehr viele andere auch.
Cisgeschlechtlich für die Menschen, die es noch nicht kennen. Cisgeschlechtlich bist du, wenn du als Mann mit deinem Mannsein einverstanden und voll identifiziert bist und keinerlei weibliche Anteile in dir bemerken könntest. Oder das Gleiche als Frau natürlich. Aber ganz viele von uns sind ja irgendwo in so einer langen Linie dazwischen.
Ganz genau. Und es ist nach wie vor so, dass natürlich ein Großteil, die Mehrheit der Menschen sich mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Trotzdem ist es natürlich überhaupt kein Argument, wenn es um die Freiheitsrechte beispielsweise geht, von Menschen darauf zu verweisen, dass es eine Minderheit sei, dass es nicht die Mehrheit betreffen würde. Das ist eine Frage der Demokratie und das ist eine Frage von Minderheitenrechten und es ist am Ende des Tages eine Frage der menschlichen Freiheit. Mhm. Und darum geht es bei dem Selbstbestimmungsgesetz.
Mhm. Ja, spannend, all diese Auseinandersetzungen und wie sich das alles verzögert.
Absolut.
Ja, lassen wir uns eine erste Musik schon geben. Wärst du soweit, Günther, dann bitte. Danke. Und los geht's. Ja, sagst du noch was kurz? Was kommt?
Der erste Titel ist von Sarah Barey, namens King of Anything.
Danke.
Lora München auf der 92.4. Klare Sprache, klare Infos, klare Sachen.
Ja, so werden wir King of Anything. Ja, ich hatte so ein Kind vor 3-4 Jahren. Es war in der Zeit vor Corona noch im Förderzentrum. In einem Förderzentrum in der Sexualpädagogik. Und das war hochspannend, weil die dortige Sozialarbeiterin einerseits natürlich in der Auseinandersetzung mit den Eltern zuerst war noch, als es in der 6. Klasse war, das ist noch länger her. Und da war die Frage, wie lernen die Eltern damit umzugehen, mit diesem Wesen, das einerseits wild Fußball spielen wollte, aber bei dem Mädchen als Kerl einfach nicht anerkannt war. Also es haben sich alle ein bisschen schwer getan. Für die Jungs war es nicht rau genug und für die Mädels war es zu sehr ein Kerl. Und ja, dann die Sozialarbeiterin mit den Eltern im Gespräch. Dann ging leider die Ehe der Eltern auseinander, weil der Vater sagte, wenn sie Fußball spielen will, dann spielt sie eben Fußball. Und die Mutter wollte aber, dass es ein Mädchen wird und sich wie ein Mädchen benimmt. Und so war das natürlich immer etwas dazwischen und ja, die Lehrkräfte lernten damit umzugehen und wir waren dann in der 8. Klasse nochmal, da war das dann schon gar nicht mehr Thema. Also die Klasse hatte sich voll dran gewöhnt, es war halt so. Und natürlich die Frage, wo gibt es Beratungsstellen? Es gibt eine in München in der AIDS-Hilfe, die mit dem Thema arbeitet. Aber für die Lehrer an Fortbildungen gibt es halt fast gar nichts. Und es kommt ja auf viele Lehrkräfte zu. Wir haben es dann später nochmal in der Realschule auch erlebt, dass ein bisheriger Junge anerkannt bei dem Mädchen saß. Damals hatten wir noch gelegentlich die Gruppen getrennt in der Sexualpädagogik, beziehungsweise am Ende, weil es ja bei den Jungs dann meistens um die Verwendung von Kondomen hauptsächlich gegangen ist und bei den Mädchen um das Verständnis um ihre Menstruation. Also da nochmal tiefer zu gehen in der zweiten Hälfte. Zuerst ging es aber natürlich auch immer darum, dass sie lernen, miteinander darüber zu reden und über solche heiklen Themen zu reden. Oder überhaupt über Sexualität und Wünsche und Bedürfnisse. Ja, das war mein Erleben dazu. Und die große Hilflosigkeit der Lehrkräfte. Auch insgesamt mit dem ganzen Thema Sexualität und Sexualpädagogik, weil wir kamen halt jeweils für 3 Stunden. Und manche Lehrkraft hatte der Klasse schon eingeschärft, benehmt euch anständig. Und dann kommen wir daher und reden über Penis und Vagina und ups, 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 ups. Und erstmal platzten die Kinder manchmal vor Gelächter, weil das halt raus musste. Und dann waren sie aber dermaßen aufmerksam. Also Sexualpädagogik war mein schönster Unterricht. Ja, Und ich denke, wir brauchen viel mehr Lehrerfortbildungen.
Absolut. Wenn wir uns überlegen, wie der Sexualkundeunterricht bei uns gelaufen ist, also wenn ich mich erinnere an meine Schulzeit, da war das Thema Homosexualität oder auch Bisexualität überhaupt kein Thema. Und so geht es leider nach wie vor sehr, sehr vielen SchülerInnen, egal in welcher Schule, egal ob in Stadt oder in Land. Es gibt noch sehr, sehr viele Lücken, sehr, sehr viel Unwissenheit, nicht nur unter den SchülerInnen, sondern auch tatsächlich bei den Lehrkräften. Von daher finde ich das total richtig und wichtig, dass es flächendeckend nicht nur Beratungsangebote gibt für queere Menschen, sondern dass es eben auch genau diese Fortbildungsangebote gibt für Fachkräfte, deren Auftrag es am Ende des Tages ja auch ist, über die Welt aufzuklären und die Welt zu erklären. Und das Schöne, finde ich, ist, dass gerade Trans-Personen und nicht-binäre Menschen unser System und unsere patriarchalen Strukturen, aber auch vor allem die Binarität unserer Welt so schön ad absurdum führen und zeigen, dass diese Binarität, diese Aufteilung nach Mann, Frau, nach Geschlechterstereotypen nicht nur Menschen schadet, die sich außerhalb dieser Kategorien befinden, sondern auch den Menschen schaden, die so klassifiziert werden und das vielleicht bisher noch nie in Frage gestellt haben.
Ja, und ich denke, es braucht noch viel mehr Lehrerfortbildungen. Darum waren wir am Montag bei der Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnen- und Lehrerverbandes, so rum heißt er, glaube ich, BLLV. Und es war ein ganz spannendes Gespräch. Der Kollege Horst hat es aufgezeichnet, wird es wahrscheinlich am 2. Februar hier in dieser Sendung bringen. Auch noch mit Äußerungen einer Lehrkraft, die er noch dazu nehmen wollte. Ursprünglich wollte er ja eigentlich heute senden, aber so kann ich ein bisschen erzählen, wie toll es bei der Präsidentin war im Gespräch und dass sie sehr offen ist für alle Dinge, die da daherkommen. Aber es war mir dann schon auch aufgefallen, es gibt natürlich im BLLV noch keine Lehrerinnen-queere Gruppe. Die GEW hat sowas, glaube ich, also meines Wissens. Und sonst gibt es noch ein verschwiegenes Treffen für Lehrerinnen und Lehrer, so wie es auch eines für PolizistInnen und Bundeswehrangehörige gibt. Im Schwulenzentrum ist der Termin ausfindig zu machen, wenn man sich dort meldet beim Geschäftsführer oder bei den Gruppenverantwortlichen, weil diese Treffen tatsächlich nicht öffentlich sind. Zuerst mal, weil einfach noch sehr viel Angst ist. Und bei Lehrern ist, glaube ich, höchstens 10% das offen zu ihrer Orientierung stehen?
Ja, tatsächlich. Es gibt eine Untersuchung von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, der ADS. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aus welchem Jahr, aber es ist noch nicht so lange her, die tatsächlich nachgewiesen haben, dass 2/3 der Lehrkräfte in Deutschland nicht geoutet sind an ihrem Arbeitsplatz. Mhm. Das heißt, weder im Kollegium noch vor den Klassen. Und das ist natürlich hochproblematisch, nicht nur für die Lehrkräfte selbst eine Art Doppelleben führen zu müssen, sondern auch für die SchülerInnen, weil sie dadurch natürlich gerade die Queeren zum Beispiel kaum Vorbilder haben in den eigenen Klassen.
Ja, es wäre schön, wenn da mehr möglich wäre und möglich wird. Und wenn auch die Eltern natürlich in der Richtung mehr ihre Situationen einbringen, denn ich denke, auch in den Elternbeiräten fehlen wahrscheinlich oft genau diese Patchwork-Familien. Denn alle diese alten Schulbücher, die Präsidentin meinte, zwar Schulbücher verwenden wir kaum mehr, aber es gibt natürlich fast nur Geschichten von Familien, Vater, Mutter, Kind, Vater, Mutter, Kinder oder sowas. Aber es gibt noch kaum Geschichten von Patchwork-Familien, von Regenbogenfamilien, von all diesen Lebensformen, die wir heute, wenn wir genauer hinschauen, in den Nachbarschaften finden können. Zumindest in den Städten.
Absolut. Ich kann eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe in der Vergangenheit mal für eine kurze Zeit in einer städtischen Bibliothek gearbeitet und durfte dort auch eine Kollegin damals begleiten, die in Kindergärten gegangen ist und dort Vorlesestunden angeboten hat. Mhm. Und mir ist sehr, sehr schnell aufgefallen, dass die Kinderbücher, die sie für diese Vorlesestunden ausgewählt hat, absolut binär waren. Und ich erinnere mich noch an eine Geschichte, wo ein Löwe, der, glaube ich, nicht lesen kann, durch die Sahara wandert und verschiedene Tiere fragt, ob sie ihm denn einen Brief nicht vorlesen können von einer Löwin, in die er sich verliebt hatte und die ihm einen Brief geschrieben hat. Und er hat sich nicht getraut, der Löwin zu erzählen, dass er nicht lesen kann. Und so wanderte er eben durch die Wüste und sprach mit diversen unterschiedlichen Tieren, die zum Teil auch nicht lesen konnten. Und am Ende gestand dieser Löwe der Löwin, dass er nicht lesen kann. Und die beide verliebten sich und so weiter und lernten gemeinsam das Lesen. Mhm. Eine wunderschöne Liebesgeschichte, aber natürlich ist sie sehr binär und ist auch, finde ich, ein schönes Beispiel dafür, was für Maßstäbe angelegt werden, zum Beispiel an Männer. Wenn man den männlichen Löwen überträgt auf das Bild eines Mannes, der nicht dazu stehen darf, dass er Fehler hat, dass er Schwächen hat, dann glaube ich, ist das ein Teil des Problems. Und ich glaube, es ändert sich etwas. Die Zeit ist reif für Kinderbücher, die diverser sind, die unsere gesellschaftliche Vielfalt einfach besser abbilden.
Und wahrscheinlich auch viel mehr Bilder von Freundschaften.
Definitiv.
Weil das ja alle diese Zwischenstufen wären, die wir ja alle irgendwo viel besser pflegen könnten, wenn wir denn ein bisschen klarer, offener wären dafür. Was an Freundschaften ja schon seit 1900 hieß eine Zeitschrift Freundschaft, die die wichtigste Lesbenzeitschrift wurde. Und ja, der Kreis war eine Schweizer Zeitschrift, wo es um Männerkreise ging und ja, miteinander umzugehen und zu tanzen, bis dann irgendwann die Verfolgung hier kam. Und ja, das alles ist im NS-Doku-Zentrum gerade in einer Ergänzung zur Standardausstellung. Also es gibt eine extra Ausstellung im ersten Stock, hauptsächlich zu dem Thema, aber auch die anderen Stockwerke sind mit Kunstwerken ergänzt gerade. Und es ist bis Mai einen Besuch wirklich wert. Auf ins NS-Doku-Zentrum nahe des Königsplatzes. Jo. Wo gehen wir denn noch thematisch hin? Was ist für den LSVD noch im Vordergrund gerade? Der Lesben- und Schwulenverband Deutschlands.
Für uns als LSVD in Bayern insbesondere ist aktuell das Thema Hassgewalt, Hasskriminalität ein großes Thema, aber auch das Thema Bildung, das hatten wir gerade schon kurz angeschnitten. Wie ist eigentlich der Alltag für SchülerInnen an bayerischen Schulen, aber auch für Lehrkräfte an bayerischen Schulen? Aber natürlich auch das große Gewaltproblem. Wir haben es am Anfang der Sendung mal kurz thematisiert. Es gibt ja diverse Lebensrealitäten und nur weil Gesetze mehr von queeren Beziehungen und zum Beispiel die Ehe für alle abbilden, nun im Jahr 2023, die Ehe für alle wurde 2017 geöffnet, heißt das ja nicht, dass diese gesetzliche Akzeptanz sich auch auf den Straßen wiederfindet, auch im privaten Alltag vieler queerer Menschen. Dementsprechend ist es wichtig für uns, ganz genau hinzuschauen, mit was für Problemen sind queere Menschen aufgrund ihres Queerseins, aufgrund von Queerfeindlichkeit konfrontiert. Und die Zahlen sind schockierend. In Bayern gibt es nach wie vor sehr wenig Zahlen zum Thema Hasskriminalität im queerfeindlichen Kontext. Die bayerische Polizei- und Kriminalstatistik, die hat die letzten Jahre etwa 20 Fälle pro Jahr verzeichnet. Im letzten Jahr waren es über 40, im Prinzip eine Verdoppelung der gemeldeten und erfassten Fälle. Allein die Fachstelle Strong, die es in München gibt und die auch Fälle von Queerfeindlichkeit, von Diskriminierung sammelt, hat allein in einem Jahr, im ersten Jahr, ihre Aufzeichnungen sehr viel mehr an Queerfeindlichkeit, sehr viel mehr an Fällen registriert als die bayerische Kriminalstatistik, nämlich zum Teil über 100 Fälle. Dementsprechend ist das Dunkelfeld riesig und ExpertInnen gehen nach wie vor von einem Dunkelfeld von 80-90% von queerfeindlichen Straftaten aus, die nie zur Polizei gemeldet werden und dementsprechend auch nie statistisch erfasst werden.
Mhm. Dabei wird man bei der Polizei gut behandelt. Als mich ein Nachbar, wann war das, 2005, dumm angeredet hatte, habe ich ihn angezeigt und ich wurde hervorragend behandelt in der Polizei. Also sie tipperten damals noch so auf ihrem DOS-Computer rum. Es war schon ein interessantes Erlebnis für mich, nochmal also so was zu erleben. Aber es war tatsächlich aufgenommen worden und er hatte sich zu entschuldigen. Also es war schon spannend. Aber ja, Dunkelfeld ist riesengroß in dem Fall. Und es ist natürlich, ja, als ich in das Haus einzog, in dem ich seit jetzt 10 Jahren lebe, wurde ich auch ganz lange Zeit nicht gegrüßt und wusste nicht, woran es liegt, weil ich bei einem Mann eingezogen war, bei dem vorher eine Frau lebte und irgendwo ein Verdacht war oder weil man einfach Fremde oder noch nicht so Bekannte einfach nicht grüßt oder nicht mag oder irgend sowas. Inzwischen ist gar nichts mehr in der Richtung, weil ich natürlich zur Gewohnheit gehöre dort. Aber es ist so, ja, was ist das Dunkle? Was ist nicht greifbar? Das ist das Schwierigste. Und das Dunkelfeld unter Schwulen und Lesben, unter den Bisexuellen natürlich noch mehr, weil ja da nochmal die Frage ist, in welcher Beziehung bin ich denn gewesen? Wir hatten am bisexuellen Stammtisch gerade einen 47-jährigen jungen Mann, der noch total Angst hat davor, überhaupt mal, also er merkt in seiner Fantasie, kommen Männer vor. Aber Männer zu berühren, kann er sich noch nicht wirklich vorstellen. Also eine ganz enorme Angst, die so reingelernt wird. Natürlich mit diesen Sprüchen in der Schule, schwule Sau oder lang mich nicht an oder irgend sowas. Bei den Mädchen heißt es dann von den Jungs her eher Schlampe oder sonst irgend so Schimpfworte. Aber ja, so wächst die Angst.
Man darf ja tatsächlich auch nicht vergessen, dass die queere Community und insbesondere homosexuelle Männer in der Geschichte der Bundesrepublik immer wieder in die Unsichtbarkeit gedrängt wurden. Nicht nur homosexuelle Männer, sondern natürlich auch homosexuelle Frauen und bisexuelle Menschen. Ich glaube, du hattest es vorhin kurz angesprochen. Es gab den Paragraph 175 beispielsweise, der
im Prinzip bis 1969 in der strengen Form von den Nazis her.
Richtig.
Und dann langsam gelockert von Schutzalter her. Damals war er dann erst mal 21-jährig und dann 18-jährig. Und das Schutzalter von 18 gilt bei Jungs immer noch. Mädchen sind ab 16. Frei hätte ich jetzt nicht gesagt. Ja, frei in den Entscheidungen.
Dieser Paragraph 175 ist ein schönes Beispiel dafür, finde ich, wie staatlich Unsichtbarkeit durchgesetzt wurde. Es hat durch diesen Paragraph 175, der den Sex unter Männern unter Strafe gestellt hat, hat die Auswirkungen gehabt, dass Männer sich zurückgezogen haben, dass homosexuelle Männer eben möglichst an sicheren Orten sich getroffen haben, um zum Beispiel Sex zu haben. Und diese Kultur des Versteckens, die steckt natürlich immer noch in sehr, sehr vielen Menschen drin und hat sich über Generationen gezogen. Nicht nur auf der Seite der queeren Menschen, sondern der Zwang der Unsichtbarkeit hat sich natürlich auch durch viele Menschen und viele Köpfe gezogen, die selber nicht queer sind, die aber mit der Erzählung aufgewachsen sind, dass queere Menschen sich doch lieber nicht so offen zeigen sollten. Mhm. Und ich glaube, wir sind aktuell in einer ziemlich großartigen Zeit für die Sichtbarkeit von queeren Menschen, weil es sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten gibt, für queere Menschen sichtbar zu werden, sei es über soziale Medien, sei es an anderen Orten. Es ist sehr, sehr viel mehr möglich, durch zum Beispiel auch die Vernetzung innerhalb der Community. Und das gab es vor sehr vielen Jahren kaum. Und mittlerweile ist es zum Glück sehr, sehr viel leichter, sich mit anderen Queer-Menschen zusammenzuschließen, um für mehr Sichtbarkeit und Freiheit und Sicherheit zu kämpfen. Mhm.
Und bei Radio Lora zum Beispiel mitzuarbeiten und bei Queer Uferlos. Und ja, auch in der Sendetechnik hier ist die Möglichkeit, die mir Günther immer signalisiert, ich steuere auf die nächste Musik zu, damit wir die Senderkennung um halbe so halbwegs hinkriegen. Und was hören wir?
Wir hören Scarlett.
Lora München, nicht nur auf der 92.4.
Ohne euch gibt's noch.
Ohne euch wird still. Ihr müsst Mitglied werden bei Radio Lora, damit wir hier den Sendebetrieb sichern können. Das war dieser Jingle gemeint. Und ja, wir gehen weiter in Queer Uferlos heute. Ausnahmsweise könntet ihr vielleicht sogar anrufen, die 489-523-05, wenn euch was am Herzen liegt, weil ich das eigentlich gerne habe, wenn Hörer anrufen. Aber wir haben es ja eigentlich nicht so groß angesagt heute. Es ist ja keine Gegensprechanlage, sondern Queer Uferlos. Mit Markus Apel heute vom nicht nur LSVD, der Lesben- und Schwulenverband Deutschlands, sondern auch vom queeren Netzwerk Bayern. Wie kam es denn dazu?
Wie so viele andere Projekte im queeren Bereich kommt natürlich nichts von selbst und schon gar nicht aus der Landespolitik. Dementsprechend ist tatsächlich eine Kooperation entstanden zwischen dem Lesben- und Schwulenverband in Bayern, gemeinsam mit der DGTI, das ist die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität, und dem Bayerischen Jugendring. Und wir haben uns gemeinsam dazu entschieden, einen Projektantrag zu stellen an die Bayerische Staatsregierung, an das Sozialministerium, um ein queeres Netzwerk für Bayern aufzubauen. Es gibt ähnliche queere Landesnetzwerke in anderen Bundesländern, eigentlich in fast allen, außer bisher in Bayern.
Das habe ich mitgekriegt, als das Aufklärungsprojekt 25 Jahre feierte und ein Grußwort aus Köln kam von einer Frau aus Schwaben, die dann sagte, in Bayern gibt es das noch nicht.
Ganz genau. Und mit dem queeren Netzwerk wollen wir eine Plattform, nicht nur eine digitale Plattform in Form einer Website, sondern tatsächlich eine ganz reale Plattform für queere Angebote in Bayern schaffen. Wir haben im vergangenen Jahr eine Website veröffentlicht, auf der erstmalig alle queeren Angebote, die es in Bayern gibt, zu finden sind, zentral. Es gibt zum Beispiel eine interaktive Landkarte, mit der man eine Umkreissuche starten kann. Es gibt diverse Filterfunktionen. Suche ich zum Beispiel ein Beratungsangebot für Transpersonen? Suche ich ein Stammtischtreffen für bisexuelle Menschen? Ganz diverse Angebote gibt es bereits in Bayern. Kleiner Spoiler-Alert, die sind meistens ehrenamtlich, zum Teil wirklich komplett ehrenamtlich gestützt.
So wie Queer Uferlos.
Ganz genau.
Aber wir sind noch nicht drin, glaube ich.
Ihr seid bald NetzwerkpartnerInnen, habe ich gehört.
Okay, ihr seid dann aber, müssen wir noch Radio Z in, die senden nämlich zeitgleich in Nürnberg. In Nürnberg,
ganz genau. Das haben wir natürlich auf dem
Sendung.
Schirm. Haben wir natürlich auf dem Schirm und das ist der Anspruch des Queer Netzwerk Bayern, dass wir alle queeren Angebote, die es in Bayern gibt, sichtbar machen. Von Fachberatungsstellen bis hin zu Freizeitgruppen ist alles bereits da, aber zum Teil nicht flächendeckend und zum Teil auch nicht niedrigschwellig genug, um wirklich viele queere Menschen anzusprechen. Deswegen die Idee, eine solche Informationsquelle zu schaffen, damit wirklich alle die Möglichkeit haben, umfangreich zu recherchieren, was ist bei Ihnen in der Nähe da an queeren Angeboten, auch speziell an Beratungsstellen.
Die Webseite, oder?
Ganz genau, die Website ist www.queeresnetzwerk.bayern.
Also die schöne Endung .bayern.
Ganz genau, da sind wir auch sehr stolz drauf. Aber natürlich findet man nicht nur unsere Website online, sondern wir sind auf diversen Social-Media-Kanälen aktiv, bei Instagram, LinkedIn, Facebook und Twitter. Also wenn ihr dort QNB, das ist die Abkürzung für Queeres Netzwerk Bayern, eingibt, dann findet ihr uns auch.
Aber noch nicht Mastodon?
Noch nicht Mastodon, aber wir arbeiten dran.
Gut. Weil das ist ja die kommende Plattform, die ich wahrscheinlich hier auch mal bei Radio Lora etwas mehr verankern werde, wenn es Interesse gibt bei den KollegInnen. Und ja, das Mastodon als Informationskanal einfach das Flottere ist für die Zukunft.
Ja, und weil sich viele ursprüngliche Social-Media-Plattformen wie beispielsweise auch Twitter nicht dabei besonders gut angestellt haben, einen sicheren Raum zu kreieren für queere Menschen und auch andere.
Dafür sind sie börsennotiert und wir liefern damit ständig Geld an unsere ganz großen Figuren, an unsere Oligarchen, wie bei Facebook und sonstigen Dingen. Ja, was passiert im queeren Netzwerk jetzt so als nächstes?
Wir als Queers Netzwerk haben im letzten Jahr ein Selbstverständnis erarbeitet und veröffentlicht. Dieses Selbstverständnis ist die Basis der künftigen Netzwerkarbeit des Netzwerks. Wir wollen aktuell immer mehr NetzwerkpartnerInnen dazu bekommen. Das heißt, queere Organisationen, egal ob queeres Zentrum oder auch lose Initiative, können sich bei uns melden unter info@queeresnetzwerk.bayern und können ein Vorgespräch mit uns vereinbaren, wo wir herausfinden, was sind die Bedarfe auf Ihrer Seite, was sind die Möglichkeiten unsererseits. Und dann gibt es die Möglichkeit, eine Partnerinnenschaft zu gründen, wo man dann auch strategisch und eng zusammenarbeiten kann.
Mhm. Spannend. Wäre das auch für Berufsgruppen interessant?
Aktuell haben wir die Netzwerkpartnerinnenschaft begrenzt auf queere Initiativen, Organisationen, aber auch durchaus Einzelpersonen mit einem fachlichen Bezug, beispielsweise WissenschaftlerInnen, die in Bayern zu dem Thema forschen. Mhm. Alles, was die Privatwirtschaft anbelangt, das haben wir aktuell ausgeklammert, aber das heißt ja nicht, dass das sich vielleicht zukünftig noch erweitern wird.
Ja, ich denke, es kann ja noch Berufsgruppen geben, die jetzt nicht Firmengruppen direkt sind, weil beim CSD sind ja inzwischen viel mehr Firmengruppen aufgetreten und es gibt ja auch etliche auf dem CSD und im Sub auch Firmengruppen, die dort bedienen. Aber so Berufsgruppen, die es einfach vom Thema her als beruflich, also nicht als Firma wären, ja.
Ja, jede
wie Lehrkräfte.
Jede Initiative hilft. Und wir wissen als queere Community sehr gut, dass staatliche Beratungsstellen beispielsweise oder andere Unterstützungsstrukturen kaum vorhanden sind, schon gar nicht flächendeckend, schon gar nicht in ländlicheren Strukturen. Mhm. Von daher hilft jede Initiative in diversen gesellschaftlichen und auch beruflichen Bereichen, die darauf abzielen, Sichtbarkeit zu schaffen und vielleicht auch Anlaufstellen zur Vernetzung zu schaffen.
Mhm. Ja, und Selbsthilfegruppen wahrscheinlich auch, dass man vor Ort jeweils starten kann. Man kriegt überall Unterstützung, wenn jemand einfach irgendwo sagt, ich will eine Selbsthilfegruppe gründen.
Ganz genau. Zum Beispiel auch beim Queer Netzwerk. Wir arbeiten aktuell an weiteren Unterstützungsmaßnahmen für Gruppen, die sich neu gründen wollen in Bayern. Dementsprechend, wenn ihr Unterstützung braucht, wenn ihr Ideen habt, wo es vielleicht ein neues queeres Zentrum braucht oder andere Gruppenangebote, dann meldet euch gern bei uns und wir unterstützen euch bei dem Aufbau.
Mhm. Ja, du kannst jetzt noch überlegen, was noch wichtig wäre von deiner Seite. Ich sage jetzt einfach mal noch, was wir gerade als Termin noch reinbekommen hatten. Das Werkstattkino in der Fraunhofer Straße 9 hat nämlich einen Flyer geschickt, dass sie eine ganze Filmreihe haben ab heute Abend. Double Your Pleasure und Bichou und um 22 Uhr gibt es noch Shit. Du Ilel, Chantal Ackermann, ich kenne es zu wenig. Frau, Paar, Mann, innen, außen, ankommen, zusammen, alleine, handeln, zusehen, 22 Uhr. Freitag um 20 Uhr und um 22 Uhr jeweils Filme Erotische Vehikelreinigung in Rosa. Ist der Untertitel bei einem, das andere spirituell, sexuell, mystisch. Ich glaube, ich lese lieber, nachdem ich die fremdsprachigen Artikel nicht hinkomme. Es sind Kurzfilme, 3 Minuten zum Teil, 74 Minuten dann aber der andere. Our Lady of Harmon, so kommt um 22 Uhr am Freitag, am Samstag One More Step West in Issy, Ruth Weiss, Thomas Antonitsch. Wer es kennt, weiß wahrscheinlich, dass er über die wunderbare Beat-Poetin Ruth Weiss was dort erfährt. Das ist am Samstag schon um 17.30 Uhr und um 19.30 Uhr Jesus Boy Illuminated. Um 22 Uhr The Chelsea Girls mit Andy Warhol. Am Sonntag gibt es noch Darling International um 18 Uhr und Chant d'Amour um 20 Uhr Jean Genet aus uralter Zeit, ein Schwarz-Weiß-Film. Und danach kommt noch Pervers Anormal am Sonntag 20 Uhr und The Right Side of My Brain, Fireworks und Wet Streaming. Und um 22 Uhr gibt es noch Towers Open Fire und No Skin of My Ass, den Bruce LaBruce-Film, den habe ich noch irgendwo in Erinnerung. Montag, 23.01. 18 Uhr, She Had Her Gun Already. 20 Uhr, Pull My Daisy. Und noch etliche. Ich zähle jetzt nicht alle auf und um 22 Uhr nochmal. Und es geht weiter. Dienstag, 24.01. um 20 Uhr und um 22 Uhr. Und am Mittwoch, den 25.01. endet es um 20 Uhr. Verführung, die grausame Frau. Monika Treut und Elfi Mikesch. Also jetzt habt ihr eine Menge von Filmauswahlen im Fraunhofer Kino in der Fraunhofer Straße 9. Hinterm Fraunhofer Wirtshaus. Markus, in welchen Film gehst du?
Die Auswahl ist groß offensichtlich, aber ja, das finde ich großartig. Ich bin schon seit Jahren ein großer Fan auch des queeren Filmfestivals in München, aber auch dem Queerstreifen-Filmfestival in Regensburg beispielsweise. Und ich finde queere Kunst und Kultur unglaublich wichtig.
In Städten wie Würzburg oder irgendwo im Schwäbischen hat die schwule Szene auch mit Filmen angefangen?
Das bezweifle ich nicht. Meistens sind es tatsächlich die schwulen Männer gewesen, die sich als erstes organisieren konnten und als erstes Dinge auf die Beine stellen konnten. Aber ich finde es cool und unglaublich wichtig, dass sehr viele neue Festivalformate, zum Beispiel Filmfestivals, sehr viel Wert darauf legen, dass auch wirklich queere Filme und von queeren FilmemacherInnen gezeigt werden,
genau.
Und die Vielfalt sich nicht nur im Titel widerspiegelt, sondern tatsächlich auch in der filmischen, in der medialen Realität.
Ja, und Dinge ausgedrückt werden, die ansonsten nicht irgendwo vorkommen. Es gab ja auch im großen City-Kino dann eine Premiere hier über einen Film zum Paragraph 175, der tatsächlich von der Verfolgung im Dritten Reich noch in der Adenauerzeit weiterging, also weiter im Knast war. Und diese Ängste sitzen natürlich tief bei den Älteren. Und sie sitzen ja irgendwie transgenerationell, sagt man inzwischen, übertragen, dass man diese Themen nicht wirklich angehen darf und aussprechen darf. Aber wir dürfen und wir müssen es natürlich ein bisschen üben. Bei Queer Uferlos nächsten Mittwoch, 20 Uhr, Redaktionssitzung im Sub, hinten im Gruppenraum, können Leute dazukommen, die mitreden wollen hier, die auch Social Media oder sonst irgendwas im Hintergrund oder irgendwas schreiben wollen oder was geschrieben haben und einbringen wollen. Oder sonst noch ein Thema hier. Welche Themen sind denn im LSVD oder in diesen Hintergründen noch so im Hintergrund ungepflegt? Oder wo wäre denn noch ein Blümchen zu gießen?
Wie vielleicht viele wissen, ist dieses Jahr Landtagswahl in Bayern.
Oh,
und
ja,
da möchte ich natürlich definitiv dazu aufrufen, dass alle, die wählen können, auch wählen gehen sollten. Veränderung ist möglich und wenn die wählen, die Politik betrifft, und zwar eigentlich alle, dann sollte man dieses Wahlrecht definitiv nutzen und für Menschen ihre seine Stimme abgeben, die tatsächlich progressive Politik machen. Progressive Politik, die die Bedarfe und Lebensrealitäten aller Menschen im Blick hat. Dementsprechend auf jeden Fall ist das ein großes Thema, was uns als Verband dieses Jahr beschäftigt.
Du meinst damit nicht unsere christliche Erhabenheit des Ministerpräsidenten in seiner ordentlichen Lebensweise, sondern alle anderen Parteien wahrscheinlich. Denn in der AfD tummelt sich ja auch etliches Seltsame, aber die ist keine Wahlempfehlung. Auch wenn es da sehr verquere Situationen gibt.
Also ich würde mir wünschen, dass Parteien, die über das sogenannte Gender-Gaga sprechen und Themen verunglimpfen und ganze Menschengruppen verunglimpfen, natürlich schlechter wegkommen als die Parteien und die Menschen, die Abgeordneten, die KandidatInnen, die sich ernsthaft mit Themen auseinandersetzen.
Ja, dann hoffe ich mal, dass wir im Herbst zu neuen Ergebnissen kommen. Und bis dahin machen wir weiter mit LSVD, dem Lesben- und Schwulenverband. Gibt es da schon Planungen für den CSD jetzt oder wo geht ihr als nächstes dahin?
Wir sind natürlich überall involviert.
Der ist ja involviert. Dieses Jahr schon im Juni, früher.
Ganz genau. Bei den CSD Pride Weeks in München sind wir natürlich engagiert und werden auch beim CSD-Wochenende, bei der Demonstration und bei dem Straßenfest auch wieder einen Infostand haben und uns beteiligen.
Und das wäre ja auch wichtig als Bayern-Treffen dann zum Beispiel sowas.
Ganz genau. Aber uns ist auch schon wichtig, wir sind ja ein Landesverband und in München, beim CSD in München, gibt es viele großartige Gelegenheiten, queere Themen sichtbar zu machen. Aber auch die CSDs, insbesondere die CSDs in ländlicheren Strukturen, in kleineren Städten, leisten unglaublich wertvolle Arbeit. Nicht nur für die Community vor Ort, sondern auch für Orte, die angebunden sind und die sonst eben nicht angebunden sind an zum Beispiel die großen CSDs in Nürnberg oder auch in München. Von daher gerne auch ein Aufruf von meiner Seite und von unserer Seite an der Stelle, reist auch gerne in andere Orte, in kleinere Orte, unterstützt die CSDs dort.
Und im queeren Netzwerk Bayern werden wir dann auch diese kleineren Orte finden.
Absolut. Wir haben im letzten Jahr schon eine Landkarte erarbeitet mit allen CSDs, die es gab im vergangenen Jahr. Das waren über 20, die es mittlerweile in Bayern gibt. Und das ist unglaublich wichtig, dass es sie gibt. Deswegen seid sichtbar und schließt euch zusammen und seid solidarisch.
Ich hatte ja so, als ich noch die Sexualpädagogik betrieben habe, also vor Corona, inzwischen bin ich so ein bisschen raus da, aber so einen Plan gemacht, wie könnte eine Oberstufe in einer Schule, also Gymnasium zum Beispiel, Gespräche zur Sexualität anfangen? Wie könnten Lehrkräfte das begleiten und wie finden sich dann dort neue Gruppen, dass da was Neues entstehen kann? Weil die Selbstorganisation müssen wir alle ein bisschen mehr lernen erst, nachdem die alten Jugendverbände nicht mehr so gut im Laufen sind, die kirchlichen und die gewerkschaftlichen und was auch immer. Du hast uns noch eine letzte Musik, bevor wir uns verabschieden, anzusagen?
Ganz genau. Ich habe euch den Titel Statues in the Stone mitgebracht von Noah Reed. Einige kennen ihn vielleicht aus der Serie Schitt's Creek. Ein ganz großartiger Künstler, ein großartiger Schauspieler, ein toller Musiker. Und in diesem Song geht es darum, dass wir eigentlich nur tief genug meißeln und graben müssen. Und dann finden wir etwas sehr, sehr Wertvolles.
Ja, ich danke dir herzlich fürs Kommen. Dem Günther Bauer für die Technik und wünsche euch zu Hause einen geruhsamen Abend jetzt weiter.